Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Mit mir dabei ist diesmal die Jana. Hallo Jana.
Hallo.
Und ja, und ich natürlich, Eva, bin auch wieder da. Wir haben heute ganz tolle Themen wieder vorbereitet. Bevor wir da aber reinstarten, werde ich mal etwas erzählen. Ein bisschen Tratsch und Klatsch aus der Uni wieder mal. Und zwar, ja, hatte ich nämlich mein Observationspraktikum, also an der Sternwarte in Wien an der Uni. Man weiß es eh, aber ich habe es wieder mal bestätigt bekommen, dass es ja so zwei Arten von Astronomen, Astronominnen gibt. Und zwar gibt es einerseits die Beobachtenden. Also ich glaube, da gehören auch sehr viele diese ganzen Hobbyastronomen dazu, die da halt wirklich sich die Nächte um die Ohren schlagen und die ganze Nacht in den Himmel gucken und Beobachtungen machen und kennen sich auch top aus. Also ich bin wieder ganz begeistert, wenn ich da so Hobbyastronomen treffe. Und dann gibt es so theoretische Astronomen. Zu welcher Sorte zählst du dich denn eigentlich?
Oh, ich bin hundertprozentig ein Beobachter, glaube ich. Also ja. Das hat natürlich Nachteile, ja, mit, wie du sagst, Nächte um die Ohren hauen. Und man hat irgendwie mit Daten zu kämpfen, die nicht immer optimal sind. Aber ich fand, das war für mich immer eins der Highlights an dem ganzen Studium, wenn man da beobachten durfte.
Ja, das stimmt schon. Ja. Machst du es jetzt auch noch? Also machst du es auch noch irgendwie so im Privaten? Also hast du ein Teleskop und machst du so Beobachtungen?
Ich steige da gerade erst ein. Ich muss ja echt sagen, ich ziehe da immer total meinen Hut vor Amateur-Astronomen und Astronominnen, weil ich habe damals am Wendelstein beobachtet und so. Aber das ist halt alles computergesteuert, ja. Also das war ja schon alles aufgebaut, das Teleskop und alle Kalibrierungen und so. Und ich habe dann natürlich das steuern können. Aber so selber per Hand das zu machen, das ist ein ganz anderer Prozess. Und da arbeite ich mich gerade erst ein. Also das dauert noch ein bisschen. Aber ich bin dran, ja.
Okay. Aber du hast jetzt, ich glaube, das hast du bei unserer ersten gemeinsamen Folge erzählt, dass du ja mit deinem Vater, glaube ich, ja als Kind irgendwie öfters ja so Beobachtungen gemacht habt. Und habt ihr da im Garten mit dem Teleskop geguckt?
Ja, aber also das war ein Mini-Teleskop. Also ich weiß gar nicht, was das, also das gibt's auch gar nicht mehr. Ich glaube, das ist irgendwie irgendwann mal verkauft worden. Also das war wirklich ganz rudimentäre Technik. Ich bin jetzt gerade irgendwie dabei, da kannst du ja auch Geld ausgeben ohne Ende, wenn du möchtest. Und ich versuche da gerade irgendwie einen Mittelweg zu finden, um was zu kaufen. Ich würde halt auch gern ein bisschen in so Astrofotografie einsteigen im Teleskop. Mhm. Das ist halt cool auch und das kostet aber.
Das ist halt jetzt auch gerade so meine Überlegung ein bisschen eigentlich, weil ich ja total fotointeressiert und begeistert bin. Also ich fotografiere schon seit Jahrzehnten und das ist ja auch mein Hobby eigentlich und eigentlich wäre es ja naheliegend dann, dass ich ja auch Astrofotografie mache. Tue ich aber nicht. Ich glaube, ich halt schon nochmal eine Spur, was anderes ist und man sich da echt, also auch eben ausrüstungstechnisch ist das ja echt eine Herausforderung. Ich glaube, alles, was so irgendwie so mit Fotografie oder Technik zu tun hat, da hast du halt die Preisgrenze oben offen.
Ja.
Da kann es halt dann echt mal schnell teuer werden, aber eigentlich wäre es interessant und es würde auch gut passen. Also ja, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich da eine Hürde. Aber ich habe jetzt da mal zumindest das an der Uni mal probiert und wir haben ja das VLT, das ist aber das Vienna Little Telescope, ja.
Ah, das also, ist clever.
Ja, ja, in Anlehnung an das sehr große Teleskop, ja, haben wir das Vienna Little Telescope, ja. Hat, glaube ich, so 80 cm Durchmesser, ein Spiegelteleskop. Ja, und ich fand es echt spannend, also es hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich schon sagen. Ja. Was allerdings, glaube ich, für mich die Herausforderung wäre, diese Kurzfristigkeit, also weil es muss ja das Wetter natürlich passen, ja.
Ja.
Und jetzt hast du halt dann echt irgendwie so eine Vorlaufzeit von nicht mal 24 Stunden zum Teil, ja, wo sie irgendwie dann rausschreiben, so, ja, nächste Nacht soll schön klar werden, welche Gruppe von euch hat irgendwie Zeit, ja, und first come, first serve und es war halt total egal, ob das jetzt irgendwie ein Feiertag war oder Sonntag und ich war jetzt auch am Sonntag zum Beispiel, ja.
Oh, ja.
Und das war halt echt nur so, oh, okay, begeistert mich jetzt gar nicht, aber machen wir mal.
Das ist allgemein, ja, wie du sagst, ich hatte das damals auch in der Uni mit so Planetentransits und so, die scheren sich ja auch nicht drum, ob das jetzt Feiertag ist oder sonst irgendwas. Und dann irgendwie da plötzlich in Nacht und Nebel, ja, Wetter wird doch gut und wir machen jetzt doch Beobachtung.
Genau, ja.
Ja, da muss man schon flexibel sein, ja, das stimmt.
Wir haben dann in der Gruppe auch darüber gesprochen und ein Kollege hat mir dem erzählt, dass er auch irgendwie ein Praktikum oder irgendwas hatte irgendwie. Da ging es auch um irgendwas, ich weiß jetzt nicht, ob es Exoplaneten und irgendwas Spezielles wollten die beobachten von der Uni aus. Und ich glaube, sie haben irgendwie 10 oder 11 Versuche gebraucht und es hat nicht funktioniert. Und es war halt dann echt irgendwie so innerhalb von kurzer Zeit halt wirklich sehr gedrängt, ja, dass es irgendwie jetzt aber, und dann hat es nicht funktioniert. Und dann hat der eine Professor echt schon gesagt, so, ich kriege langsam Probleme mit meiner Frau, weil er da halt irgendwie die ganze Zeit eben so kurzfristig und eben wie gesagt, egal ob es jetzt ein Sonntag ist oder so, ja, also es gibt kein 9-to-5. Ja.
Das ist nicht ganz meins, ist dann immer diese Hektik, die dann plötzlich ausbricht. Wenn es dann gutes Wetter hat oder wenn du merkst, okay, Bedingungen sind irgendwie gerade optimal, dann muss es immer auf einmal schnell gehen. Also du wartest die ganze Zeit, das ist irgendwie alles so ein bisschen lethargisch und dann plötzlich so, ah, jetzt und draufhalten und dann funktioniert irgendwas am Teleskop nicht und dann ist so, oh, wir müssen jetzt, weil wir haben nur noch eine halbe Stunde Fenster oder irgendwie sowas. Das ist dann schon auch ein bisschen anstrengend.
Ja, und ganz das Wetter beobachten und Handy und ja, aber es war schon sehr, sehr interessant. Also es ist ja ganz anders als jetzt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man guckt ja nicht durch das Teleskop. Also das ist ja auch so etwas, sondern da ist ja eben die CCD-Kamera angeschlossen und man macht das ja alles auch über den PC, hast du ja eh schon gesagt, dass das alles gesteuert wird und so.
Genau.
Man ist auch dann nicht die ganze Zeit beim Teleskop, also wir sind die ganze Zeit rauf und runter gelaufen, ja, irgendwelche Einschläge gemacht, dann wieder runter und haben dann eben die Beobachtungen gemacht. Und es dauert, glaube ich, auch eine halbe Stunde, bis du überhaupt mal die Kuppel öffnest, weil du ja davor diese ganzen Korrekturaufnahmen und das alles machst. Ja.
Ja.
Man kennt es aus der Fotografie so ein bisschen, da gibt es ja auch diese Graukarten, wo du halt mal so Abstimmungen machst, dass du halt die guten Werte hast. Und das hast du halt hier auch, machst ganz kurze Aufnahmen für den Bias und dann eben auch für dieses Dunkelrauschen, dass du das entfernen kannst. Also es ist, ich finde das eigentlich sehr technisch. Ja? Also, das hat jetzt auch nichts mit romantischer Beobachtung zu tun.
Nee,
oder auch,
das
oder eben auch mit Fotografieren, weil auch wenn du ja fotografierst, dann schaust du eigentlich durch den Sucher und stellst da alles ein und machst vielleicht so kurz ein bisschen Korrekturaufnahmen. Und da ist es ja echt einmal so, okay, du bringst mal alles irgendwie so in Stellung und dann machst du da diese Aufnahmen, Korrekturen und dann geht einmal die Kuppel erst auf. Ja, und du denkst, cool, ich bin da jetzt schon eine Stunde irgendwie, ja, und jetzt bringen wir mal das Ding in Stellung. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Also wenn du dann halt auf den Knopf drückst und dann bewegt sich halt die Kuppel und
dann geht's auf,
und du richtest das aus und dann das poltert ja so stark. So brumm, brumm, brumm,
ja.
Ja, und dann, das ist schon sehr cool. Also das,
wo ist das? Muss außerhalb von Wien sein?
Nein, also, das ist eine Besonderheit. Es gibt ja zwei Teleskope. Eines ist eben eh draußen im Wienerwald, wo es dunkler ist. Und das andere, wo ich eben war, das ist direkt an der Uni-Sternwarte in Wien. Also das ist mitten in der Stadt. Es gibt halt diesen Sternwarte-Park. Also es ist halt jetzt ein bisschen dunkler, weil es halt eben in diesem Park ist. Das ist an und für sich ist es mitten in der Stadt. Ja,
ja, das ist, ja, aber 80 Zentimeter passt ja dann auch. Also
ja, also man kann schon...
besser, wenn es dunkel ist, aber...
ja, also man kann schon Sachen machen damit. Also ich glaube, es wird auch hauptsächlich fürs Praktikum verwendet. Und dann ging es eben daran, dann die Aufnahme zu machen. Also verwendest du dann verschiedene Filter. Also da hast du dann sein Filterrad, also dieses Blaue und Visuelle und das Rote. Und da hast du dann auch unterschiedliche Belichtungszeiten. Und da schaust du alles vom Computer an. Also du schaust dann, ob die Sättigung passt und so. Und das Histogramm und so, ja. Und also ich finde, das hat dann relativ wenig mit Fotografie zu tun, wie man es halt vielleicht eigentlich kennt, ja. Und dann machst du dann deine Serie. Aufnahmen, das ist dann auch so lustig, weil dann stellst du alles ein und so und dann kommen dann eben die Lightframes, also wo du dann wirklich diese Serienbilder aufnimmst. Mhm. Das heißt, du bist so mal gut 10 Minuten wieder mal nicht beschäftigt.
Ja. Wenn alles funktioniert, hast du damit nichts zu tun, ja, genau.
Genau, ja. Und dann machst du halt da so deine Aufnahmen und gehst die Filter durch und da hast du dann auch nur so ein schwarzes Bild mit Punkten irgendwie. Ja. Das ist jetzt auch so, dass ich denkst so, wow, okay.
Wow, toll.
Also da passiert ja relativ wenig. Ja. Also das, wir haben dann auch noch so ein Pretty Picture erzeugen müssen. Also wir haben uns dann für M82 entschieden. Mhm. Zuerst haben wir einen offenen Sternhaufen im Stern mit großer Bär beobachtet und danach dann fürs Pretty Picture dann M82. Und
das ist Bodesgalaxie, oder? M82? Oder ist das Zigarre? Zigarre. Ah, es ist die Zigarre.
Mhm. Ja, genau.
Cool.
Und du musst das ja dann nachher bearbeiten. Also das ist ja dann die Arbeit, beginnt ja dann eigentlich danach erst, ja, wenn du dann die Daten hast, ja, dass du sie dann eben reduzieren, kalibrieren musst und auch bis du dann dieses schöne Farbbild ja auch hast, ja, das kommt ja auch nicht so raus.
Ja, das ist ein Haufen Arbeit. Ich hatte das damals auch, wir haben auch diese Praktika gemacht, dann zum ersten Mal wirklich realisiert, dass diese schönen Farbbilder so ja überhaupt nicht aus dem Teleskop rauskommen, sondern dass das viel Arbeit ist. Klar, wenn man es jetzt nur der Schönheit wegen sozusagen macht, dann ist das wurscht, aber dass man natürlich schon versucht, die entsprechenden Filter auch richtig einzufärben. Also wenn man sagt, okay, das ist jetzt hier roter Filter gewesen oder so, dann färbe ich es schon auch in Rot ein. Aber es ist natürlich eine Nachbearbeitung. Also weil ich kriege das so oft, ich weiß nicht, ob das bei dir auch, aber Leute, die dann immer fragen, so sieht das wirklich so aus? Also diese Bilder, die man sieht auch jetzt irgendwie von Hubble oder so. Das ist halt schwer zu sagen. Weil also, ja, das ist ja auch stundenlang belichtet teilweise.
Vielleicht werden wir total enttäuscht, wenn wir irgendwann mal durchs Weltall reisen.
Ja.
Das alles gar nicht so
gar
bunt
nicht.
Ist. Ja. Ja, genau. Und jetzt habe ich da noch ganz viel Arbeit. Also jetzt kommen natürlich noch diese ganzen Fotometrie- und Astrometrie-Sachen. Also jetzt müssen wir dann natürlich die Koordinaten bestimmen, Flüsse noch und scheinbare Helligkeiten. Und das habe ich jetzt alles
noch. Ich weiß es noch, bei uns war war das auch, wir haben oft Dithering gemacht, dass du sozusagen für jede Aufnahme das Teleskop so leicht verschiebst, damit, glaube ich, das hat irgendeinen Kalibrierungsgrund, wenn du einen Fehler hast, irgendwie ein toter Pixel oder so, dass du es halt sehen kannst, aber dann musst du halt danach die Bilder wieder aufeinander legen, richtig, und das ist ein Heidenaufwand, weil das kann so viel, da kann so viel schief gehen und das ist tatsächlich programmiertechnisch relativ kompliziert und
Wir hatten bei einer Aufnahme ein Flugzeug.
Ja, wundervoll. Zerschießt dir alles.
So einen schönen Strich, ja.
Ich fand das allein schon so krass. Ich habe das damals mitbekommen, wo Starlink zum ersten Mal gestartet ist. Ja. Was die teilweise für Striche durchziehen, das ist schon, also die sind halt so verflucht hell und bewegen sich da über den Himmel, das ist schon auch wild, ja.
Ja, das ist halt echt ein Thema, ja.
Was macht ihr mit dem Flugzeug? Maskiert ihr das dann aus oder schmeißt ihr die Aufnahme weg?
Ich glaube, wir haben die weggeschmissen.
Weggeschmissen, ja. Ich glaube, es ist auch zu viel Aufwand sonst.
Ja, weil wir eben mehrere Aufnahmen haben.
Ja, spannend. Cool. Ja. Und bist du zufrieden mit den Bildern, die rausgekommen sind bis jetzt?
Ja, also ich meine, ich habe ja dann eben unsere M82, die unten uns rausgekommen ist. Also ich war dann schon sehr, wow, ja, cool. Das war's. Ja. Und dann habe ich mir aber das Bild von Hubble angesehen.
Ja, das ist natürlich nicht fair.
Und das ist dann so, okay. Oh.
Ja, da ist ja auch keine Atmosphäre dazwischen.
Ja, eben. Aber ja, nein, das war ganz, ganz witzig. Also ich habe es einfach lustig gefunden, den Prozess einfach mal zu sehen die Handhabung. Und ja, ist einfach cool, wenn du da auf dieses Knöpfchen drückst und dann bewegt sich das Teleskop. Und bin mir nicht sicher, ob ich eine Beobachterin bin. Also ich bin ja eben, wie gesagt, leider nicht die da lang da herumsteht und den Himmel beobachtet. Ich schaue natürlich auch gerne in den Himmel, keine Frage. Aber ich glaube, ich bin doch vielleicht mehr so eine Theoretikerin, aber mal schauen.
Das ist Geschmackssache. Ich glaube wirklich, also ich kenne auch ganz viele, lustigerweise ganz viele Astronomenpaare, wo einer Theoretiker und der andere Beobachter ist. Also das
perfekt
ist sich
Match, oder? Ergänzt. Ja, die ergänzen sich ja dann super.
Genau. Und ja, da gibt es einfach Leute, die sagen, ich habe da keine Lust, die ganze Nacht irgendwo rumzusitzen und dann ist es irgendwie, zerschießt dir ja auch komplett deinen Rhythmus, wenn du das machst. Und das fand ich immer schade in der Astronomie, die konntest ja nicht ins Labor gehen oder so, wie jetzt in der Biologie oder sonst irgendwo oder in der Chemie. Du hast ja so wenig, was du wirklich anfassen kannst sozusagen. Und da fand ich das dann immer ganz schön mit den Teleskopen. Aber ja, es ist
stimmt schon. Ja.
Nicht gesundheitsfördernd.
Ja, vielleicht bin ich doch eher mehr, wenn du weißt, dass ich mich sehr für Space Weather und so interessiere, vielleicht bin ich doch eher mehr Sonnenbeobachtung.
Sonne tagsüber.
Ja, Radioastronomie vielleicht.
Stimmt, das geht auch. Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Kompromiss.
Ja, ich glaube, das ist eher so meins. Ja. Gesteinuntersuchung von Asteroiden oder sowas.
Ja. So dann wie nennt man das denn? So Astrogeologie oder Geo kann es eigentlich nicht sein, aber so Steinkunde.
Oh, ist gerade raus. Wir haben gerade überlegt, weil du sagst Astrogeologie, aber da müsste man ja das Geo wegnehmen, weil es ja Erde ist, dann wäre es Astrologie.
Oh nein, das wollen wir nicht.
Nee, zurück.
Lieber nicht. Ja, cool. Gerade diese Sache mit der Kalibrierung von einem Teleskop, das spielt total auch rein in das Thema, was ich heute mitgebracht habe. Sollen wir da mal einsteigen?
Ja, natürlich. Was kalibrierst du denn in deinem Thema?
Genau. Also wir werden nachher gleich, wird es nochmal aufkommen, dass so eine Teleskopkalibrierung, wenn man die falsch macht, dass da ganz viel Blödsinn dabei rauskommen kann.
Voll der Spoiler.
Und warum das so wichtig ist. Ja.
Bleiben Sie dran.
Bleiben Sie dran. Nach der nächsten Werbung werden Sie erfahren, um was es geht. Also wir fangen mal ganz simpel an. Nämlich ich wollte heute über die Venus sprechen. Die ist ja allgemein weitestgehend gut bekannt, aber es wird relativ viel Forschung gemacht und momentan sind da eben so ein paar Paper rausgekommen und ich dachte mir, eigentlich ist es mal an der Zeit, diesen Planeten so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Die Venus ist die einzige Frau unter den Planetennamen, wenn man mal drüber nachdenkt. Alle anderen sind nach Männern benannt und Venus ist nach der Liebesgöttin Venus benannt, beziehungsweise Aphrodite bei den Griechen. Ich fand das ganz interessant, dass die Namen auch aus anderen Kulturkreisen tatsächlich in eine ähnliche Richtung gehen. Also zum Beispiel bei den Babyloniern war es die Göttin Ishtar oder Ishtar, die zuständig ist auch für Liebe und, finde ich eine tolle Kombi, Krieg.
Ah ja, okay, ja gut.
Also,
interessant,
genau.
Ja.
Und bei den Chinesen und Japanern, die haben vor allem die Himmelskörper immer mit Elementen in Verbindung gebracht und da ist die Venus der Metallstern, ist auch in der Übersetzung so.
Mit den Elementen in Zusammenhang bringen. Cool.
Genau, also ich glaube, der Mars ist natürlich Feuer aufgrund von seiner Hütte und die Venus ist irgendwie zum Metall geworden und sie gilt ja immer so als Schwesterplanet von der Erde, weil sie der Erde einfach wahnsinnig ähnlich ist. Sie ähnelt ihr vom Aufbau, der Größe, der Masse und dann dementsprechend auch der Gravitation ganz stark. Also sie ist nur geringfügig kleiner als die Erde mit 12.100 Kilometer Durchmesser. Die Erde ist nur ungefähr ein bisschen mehr als 600 Kilometer Durchmesser größer und die Venus ist deswegen auch so interessant für uns, weil eigentlich ist sie von allen Planeten am besten erreichbar. In einem minimalen Abstand nur 38 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und ja, die Tatsache, dass sie uns so ähnlich ist, hat halt früher auch ganz oft dazu geführt, dass man mehr oder weniger dachte, ja, das ist halt so ein zweiter bewohnbarer Erdplanet.
Tja, und denkst du,
genau. Die Venus hat das so ein bisschen forciert, weil sie ist immer eingehüllt von einer etwa 20 Kilometer dicken Wolkenschicht, die komplett lückenlos um sie rum ist. Und wenn man die Oberfläche sehen möchte, dann braucht man wirklich Radar dafür. Und früher herrschte da die Meinung, ja, wenn da so eine riesen Wolkenschicht ist, was muss dann da drunter sein? Natürlich ein Urwald.
Warum?
Also man hat sich da was Paradiesisches vorgestellt, dass das so, ja, weil es dann da wahrscheinlich immer regnet, wenn da so viele Wolken sind.
Ah, okay, und deswegen gibt es einen Dschungel oder wie?
Genau, deswegen gibt es da unten einen Dschungel. Das war mir lange nicht so bewusst, dass Menschen früher viel mehr davon ausgegangen sind. Ja, natürlich gibt es auf anderen Planeten Leben.
Ja.
Also die Kirche fand das jetzt vielleicht nicht so toll, aber der Rest, also man ist davon ausgegangen, die Venus ist eigentlich recht paradiesisch unter ihrer Oberfläche.
Ja, das heißt immer, Mond hast du ja auch da gehabt und Mars natürlich ganz stark und ja, aber auch die Venus. Also ich finde das gerade mit diesem Dschungelparadies finde ich total spannend, dass das gerade bei der Venus ist, dass die halt wirklich so als fruchtbarer Planet eigentlich
dann auch der Name natürlich.
Ja, eben. Und du findest das ja in der Literatur, also gerade in der Science Fiction, in dieser frühen Science Fiction, so 1930er, 50er Jahre, ist das ja durchaus auch Thema gewesen. Also ich glaube, Jules Verne erwähnt das ja auch und dann gibt es ja von Burroughs den Roman Pirates of Venus, wo er ja da auch irgendwie so von einer bewohnten Venus schreibt mit exotischen Kreaturen und Asimov selbst, also Isaac Asimov hat in irgendeiner Kurzgeschichte auch von der Möglichkeit eben geschrieben, dass das da im Leben auf der Venus gibt und er hat es dann aber später revidiert, also nachdem es dann diese wissenschaftlichen Entdeckungen, die du uns jetzt wahrscheinlich dann eh gleich erzählen wirst, hat er das ja zurückgenommen. Ich habe jetzt aber nochmal nachgesehen und das Thema ist tatsächlich auch aktuell in einer Geschichte vorhanden, und zwar von Jeffrey Landis. Der ist ganz interessant, weil er ist nämlich ein NASA-Wissenschaftler und er da auch so ein bisschen natürlich diese wissenschaftliche Plausibilität reinbringt in seiner Fiktion. Und er hat eine Kurzgeschichte geschrieben, The Sultan of the Clouds, und da beschreibt er auch so eine zukünftige Zivilisation, die jetzt eben in der Venus-Wolkenstätte gebaut hat.
Das
ich glaube,
cool.
dieses Thema, dass man dann eben so in diesen Wolken Städte bauen kann, ich glaube, dass das noch nicht ganz so tot ist. Also dass dieses Leben auf der Venus, also auf der Oberfläche, ich glaube, das ist durch. Da
das
wissen wir, dass
durch,
das nicht geht. Ja. Aber ich glaube, so diese Idee eben, dass du dann weiter rauf gehst, wo die Atmosphäre dann anders ist und dass du da dann vielleicht Wolkenstädte bauen kannst, das finde ich interessant. Ja.
Ja, total. So ein bisschen hier, Star Wars hat doch
stimmt, da gibt's auch
Lando Calrissian,
Cloud City, genau.
Das ist, glaube ich, so eine Vorstellung. Und die ist auch nicht wirklich weit hergeholt. Also gerade merkt man ja auch daran, wenn er selber NASA-Wissenschaftler ist, dann weiß er auch, wovon er da spricht, weil die Venus tatsächlich in diesen höheren Schichten Bedingungen hat, die für uns zumindest nicht sofort tödlich wären. Das ist der Vorteil, genau. Also wenn wir mal von vorne anfangen, wenn man eben sagt, okay, die Venus ist der Erde so ähnlich, warum ist sie so unbewohnbar oder warum ist sie jetzt so unbewohnbar? Es gibt natürlich große Unterschiede. Also zum einen ist die Venus neben dem Merkur die einzigen zwei Planeten im Sonnensystem, die gar keinen Mond haben. Also wir haben zumindest einen und alle anderen haben ja mehr als einen. Und das ist etwas, was ich aber auch nicht wusste. Man hat relativ lang gedacht, dass die Venus einen Mond hatte und war von 1672 bis 1892, also fast ins 20. Jahrhundert hinein, dachte man, sie hätte einen Mond und hat den Night genannt. Das ist auch ein Name einer Göttin. Mhm. Aber stellte sich dann raus, es war ein Stern, den man da irrtümlich für den Mond gehalten hat. Ich kann mir vorstellen, dass man dann einfach länger mal nicht mehr nachgeguckt hat, weil dass man irgendwie über 100 Jahre, dass dieser Stern sich da immer genau so positioniert, dass er ausschaut wie der Mond, das glaube ich nicht. Man hat wahrscheinlich einfach einmal gesagt, da ist ein Mond und dann hat keiner mehr nachgeschaut.
Da war ein Bias wohl drinnen, ha?
Ja. Genau. Und spannend finde ich auch, es gibt Theorien, dass der Merkur eigentlich damals vor langer Zeit der Mond von der Venus war.
Ah, okay.
Und die entkommen ist.
Okay, habe ich noch nicht
und,
gehört, ja.
Beiden halt die einzigen sind ohne Mond. Und das würde auch stellenweise erklären, die Venus hat einen anderen großen Unterschied zur Erde und auch zu allen anderen Planeten im Sonnensystem. Und zwar rotiert sie retrograd, also falsch rum sozusagen.
Mhm.
Das heißt, wenn man auf Sonnensystem von oben in Anführungszeichen draufschaut, also auf den Nordpol der Erde sozusagen, dann drehen sich alle Planeten gegen den Uhrzeigersinn um sich selbst. Die Venus dreht sich aber im Uhrzeigersinn um sich selber. Und das ist nicht so ganz klar, wie das passieren konnte. Man sagt eben dann auch, sie hat eine Achsenneigung von 177,36 Grad. Also sie steht sozusagen auf dem Kopf. Also wenn man eben sagt, die ist einmal wirklich umgedreht worden, dann muss sie sich ja auch falsch umdrehen. Das macht ja dann Sinn. Das könnte zum Beispiel aber auch durch einen ziemlich heftigen Einschlag passiert sein. Also man sagt ja auch, die Erde hat ja eine geneigte Achse, wahrscheinlich irgendwie durch einen Einschlag oder sowas ursprünglich mal bekommen. Und vielleicht ist die Venus einfach so hart getroffen worden, dass sie sich wirklich einmal auf den Kopf gestellt hat und jetzt falsch rumdreht. Dadurch geht die Sonne auch im Westen auf und im Osten unter, wenn man auf der Venus steht. Also es ist wirklich, wenn man anfängt, in die Details zu gucken, ist ihm immer weniger wie die Erde.
Ja, ich wollte gerade sagen, Venus, mit der Schwester ist es bald nicht mehr.
Ja, nee, mehr so entfernte Cousine oder so.
Ja.
Ein Venusjahr ist kürzer als ein Venustag. Sie dreht sich wahnsinnig langsam um sich selber. Also einmal um die Sonne schafft sie es in 225 Tagen und einmal um sich selbst erst in 243 Tagen.
Das finde ich am schrägsten irgendwie von der
Venus. Das ist wirklich seltsam. Also diese unfassbar langsame Rotation und dann auch noch in die falsche Richtung.
Ja, wahrscheinlich deswegen.
Genau. Hängt wahrscheinlich irgendwie miteinander zusammen. Dann, wo man wirklich merkt, die Venus hat eigentlich mit der Erde gar nichts zu tun. Auf der Oberfläche hat sie im Mittel ungefähr 464 Grad Celsius und ist damit tatsächlich der heißeste Planet im Sonnensystem, sogar heißer als der Merkur, der ja eigentlich näher an der Sonne dran ist. Und da darf man sich natürlich fragen, warum? Warum ist die Venus so furchtbar heiß? Sie ist ein bisschen näher an der Sonne dran als die Erde, aber jetzt nicht gravierend. Das hat man natürlich damals nicht gewusst, als man von diesem Dschungelparadies unter der Wolkendecke sich vorgestellt hat. Sie hat dementsprechend natürlich auch keine Gewässer, aber relativ viele Formationen. Also es gibt auch ein paar Vulkane auf der Venus. Und fand ich auch wirklich schön, dadurch, dass sie ja auch die einzige Frau unter dem Planeten ist, Planet mit weiblichem Namen, vielleicht müssen wir es lieber so mal. Alle ihre Formationen auf der Oberfläche tragen auch weibliche Namen.
Okay.
Zum Beispiel die Krater, wenn die über 20 Kilometer groß sind, haben die Namen bedeutender Frauen. Der größte Krater auf der Venus heißt Mead, Margaret Mead, glaube ich, ist es, ne? Ja, war so eine der ersten weiblichen Wissenschaftsstars, glaube ich, kann man sagen, Anthropologin. Und es gibt einen Krater auf der Venus, für mich ja auch persönlich ganz toll, der heißt Meitner.
Das feiern wir.
Das feiern wir auf jeden Fall. Lise Meitner ist ja eine der großen Heldinnen. Oder auch Kleopatra zum Beispiel auch. Also es sind nicht nur Wissenschaftlerinnen. Und wenn sie unter 20 Kilometer groß sind, die Krater, haben sie einfach weibliche Vornamen. Die Gebirge, die Bergrücken, Täler und so weiter haben auch alle weibliche Namen.
Ich mal schauen, ob es jemanden gibt, also ob es einen gibt, der Eva heißt oder Jana. Hast du nachgesehen?
Ja, wahrscheinlich. Müsste man mal nachgucken. Aber Eva kann ich mir vorstellen, dass einer heißt. Mein Name ist immer schwieriger, bei sowas zu finden. Aber
ja, vielleicht. Aber so beliebt ist der Name ja auch nicht Eva. Also er ist zwar vielleicht irgendwie geläufig, aber nie unter Top 10 bei den Vornamen.
Nein, echt?
Nee, ja.
Ach, okay. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, ich meine, wie heißen alle Kinder heute? Emilia oder sowas, glaube ich, ist ja absolut Frontrunner, genau.
Ja, und Leonie.
Leonie, genau. Mathilda und sowas kommt auch wieder. Also genau, kann man mal nachschauen, ob der eigene Name auch auf der Venus vertreten ist. Wenn man weiblichen Vornamen hat, kann es gut sein. Dann ist natürlich die Frage, warum ist das alles so anders? Warum ist die Venus vor allem so heiß? Und das liegt natürlich an ihrer Atmosphäre. Und das ist wirklich, ja, das ist so das Extremste vom Extremen, glaube ich, was man sich überhaupt vorstellen kann. Erstens mal besteht die Venusatmosphäre zu 96% aus Kohlenstoffdioxid. Da muss man jetzt einen Vergleich aufstellen, der natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Die Erdatmosphäre besteht nur zu 0,04% aus CO2. Das ist natürlich für uns aber schon zu viel. Also, wenn man sich das überlegt, dass das auf der Erde schon diesen Klimawandel antreibt, dann kann man sich auch vorstellen, warum die Venus so furchtbar heiß ist. Das ist halt ein sogenannter Runaway-Treibhauseffekt. Das ist praktisch nur CO2, was die Wärme einfängt, also enorm gut Infrarotstrahlung absorbiert und somit praktisch die gesamte Hitze, die die Venus kriegt von der Sonne, einfängt und nicht mehr rauslässt. Und so kommt es eben zu diesen enorm heißen Temperaturen. Und dann ist diese Atmosphäre eben auch noch besonders dicht und dick, also die erstreckt sich bis zu 250 Kilometer in die Höhe und somit, wenn man auf der Venus steht, herrscht 90-facher Erddruck, was natürlich heftig ist.
Weiß man, woher dieser Kohlenstoffdioxid, woher das kommt oder so? Warum das da so extrem ist?
Also soweit ich zumindest lesen konnte, ist das einfach zufällig so entstanden, aber es ist natürlich eine Frage, warum es dann bei der Erde so anders ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Es kann natürlich immer sein, dass in dieser protoplanetaren Scheibe sich halt andere Atmosphären bilden.
Mhm.
Aber ist eine gute Frage. Okay. Muss ich für das nächste Mal nochmal nachschauen.
Wenn nur auf Vulkanismus oder sowas, kann man es wahrscheinlich nicht zurückführen, oder?
Dafür nee, ist weil heftig. Der Vulkanismus, ja, das ist zu heftig. Ja. Also ja. Vor allem, also ich komme nachher auch nochmal drauf, die Venus hat auch eigentlich viel zu wenig Wasser, als sie haben sollte. Also da spielen wahrscheinlich irgendwelche anderen Effekte noch eine Rolle. Weil man geht nämlich davon auch aus, dass sie früher mal bewohnbar hätte sein können, als die Sonneneinstrahlung halt noch nicht so stark war, aber da hatte sie damals schon auch diese Atmosphäre, die dann nur nicht so heftigen Treibhauseffekt bewirkt hat, als die Sonneneinstrahlung, als die Sonne noch jünger war.
Mhm.
Aufgrund dieser ganzen Zusammensetzung kann man bei der Atmosphäre von der Venus auch eher von so einem Gasozean wirklich sprechen, weil es einfach enorm hohe Dichte hat. In dieser Atmosphäre gibt es aufgrund des Vulkanismus eben Schwefelsäure und Chlor- und phosphorhaltige Aerosole. Und der Schwefel kommt, wie gesagt, von den Vulkanen, die Schwefeldioxid ausstoßen. Und ich weiß mal nicht, ob man das wirklich so übertragen kann, aber es steht überall, durch diese enorm hohe Schwefelkonzentration müsste es auf der Venusoberfläche auch hauptsächlich nach faulen Eiern stinken.
Ja, kann gut sein. Also Baden, wo ich hier wohne, ist ja berühmt für so, also wir haben so Schwefelquellen auch, also das sind halt so Heilquellen natürlich. Und wenn wir so bestimmte Wetterbedingungen, Luftdruckbedingungen haben, riecht es in der Stadt tatsächlich sehr schweflig. Ja.
Schweflig? Ja, ich kenne es nur. Ich war in Neuseeland und da gibt's, die haben ja ganz viel so geologische Aktivität und da waren wir in Rotorua. Das ist so ein Ort, wo auch eben diese Schwefelquellen und so. Und den riechst du auch schon echt aus der Ferne. Also wenn du da anfängst, mit dem Auto drauf zuzufahren, das ist schon, der Geruch ist gewöhnungsbedürftig.
Ja, also. Ja, ich verbinde ihn mit meiner Heimat.
Ja, sehr gut. Man kann sich an alles gewöhnen.
Genau, ja,
wärst du wahrscheinlich geeignet, um Pionierbevölkerung auf der Welt zu stellen.
Was? Nein, ich riech gar nichts.
Ist ja alles super.
Genau, ja. Ja, und immer, das sind ja ganz also geringe Mengen oder sowas. Also kann man schon vorstellen, dass es da wahrscheinlich dann
heftig ist.
Stinkt, ja.
Obwohl das wahrscheinlich dann dein geringstes Problem ist, also bei über 90 Bar und
genau.
400 Grad. Und die Venus macht etwas auch, was noch nicht ganz klar ist, woher es kommt oder warum. Sie hat eine sogenannte Superrotation, das heißt, die Hochatmosphäre rotiert 60 Mal schneller als die Venus selber. Hm. Also wahrscheinlich muss man es andersrum sagen, die Venus-Oberfläche rotiert so wahnsinnig langsam und die Atmosphäre aber normaler.
Ich überlege gerade, was das für meine Wolkenstadt bedeutet.
Ja, das ist natürlich die Frage. Dann müsste die ja wahrscheinlich mit der Atmosphäre mit rotieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Hast du bessere Tag-Nacht-Rhythmen zumindest. Das ist aber, wahrscheinlich ist das positiv für die Wolkenstadt. Also,
stimmt, ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja,
das ist cool. Und all diese Bedingungen in der Venusatmosphäre sorgen eben auch für diese geschlossene Wolkendecke. Und Sonneneinstrahlung, die Venus trifft, also die Wärme wird zwar gehalten in der Atmosphäre, aber wenn man auf der Venusoberfläche steht, ist es relativ trüb, weil durch diese dichte Atmosphäre ungefähr 2% des Sonnenlichts, was die Venus erreicht, überhaupt die Oberfläche erreicht. Das heißt, es ist eine karge, enorm heiße Landschaft mit gelbem Himmel von Schwefelgelb, wo man ungefähr 3 Kilometer Sichtweite hat. Also so ein bisschen wie so einen trüben Nachmittag auf der Erde, wo es ein bisschen nebelt. So kann man sich die Venus eher vorstellen. Und das hat leider wenig mit dem Dschungelparadies zu tun. Und man merkt auch, wie heftig dieser Treibhauseffekt ist. Die Venus hat eine Gleichgewichtstemperatur, also ohne Atmosphäre sozusagen, von minus 41 Grad Celsius. Ja, der Treibhauseffekt treibt sie auf mindestens 440 Grad in Bodennähe. Das ist dann, ich sage immer, da merkt man einfach mal, was ein Treibhauseffekt eigentlich sein kann. Also man muss jetzt nicht sagen, ja, das wird jetzt auf der Erde so auch passieren. Ja, also das müssen wir uns schon anstrengen, um so eine CO2-Konzentration
hinzukriegen. Schaffen
wir wahrscheinlich auch. Aber es ist natürlich schon heftig, wenn man sich das so in so einem Extremfall wie jetzt bei der Venus anschaut, also der Klimawandel auf Turbo sozusagen, dass das zu solchen Verhältnissen führen kann, wenn man die Atmosphäre dementsprechend vollstopft mit CO2.
Ja, ich finde das ja auch immer interessant, wenn es ja um das Thema habitable Zone geht. Weil ja die Venus ja auch so halb noch drinnen ist noch drinnen ist. Und Mars ja auch, und wir wissen ja, wie es auf diesen beiden Planeten aussieht. Und eben, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, ist ja jetzt die Venus ja wirklich eigentlich kein Schwesterplanet für die Erde.
Überhaupt nicht.
Und auch nicht irgendwie ähnlich. Und das denke ich mir dann oft, dass es halt echt schwer ist. Also gerade beim Thema Exoplaneten, da halt von einer habitablen Zone dann wirklich auf was zu schließen. Ja, aber wenn du halt dann sowas hast, wie halt auf der Venus mit so einem Treibhauseffekt, dann kannst du eine habitable Zone ja gleich wieder mal kübeln.
Ja.
Weil das heißt da gar nichts irgendwie, also das macht das dann fast obsolet. Ja.
Ich habe auch mal gelesen, fand ich ganz interessant, wenn Venus und Mars Platz tauschen würden, wären wahrscheinlich beide bewohnbar. Weil die Venus dann durch ihren Treibhauseffekt die Kälte draußen mitmachen könnte und der Mars, gut, wahrscheinlich bewohnbar, hängt dann auch nochmal ab. Also ich meine, der Mars mit seinem fehlenden Magnetfeld und die Venus glaube ich auch. Also ich glaube, die Strahlung wäre immer noch zu heftig. Ja. Aber was die Temperaturen angeht, die sind eigentlich die besten Beispiele, dass nur habitable Zone alleine nicht so viel bringt und dass das der Grund ist, warum wir mit dem James Webb die Atmosphären anschauen müssen. Das ist fast so ein bisschen wie so eine Messerschneide, dass es die Atmosphäre nicht zu heiß, nicht zu kalt und dann zusätzlich brauchst du auch noch Magnetfeld und so weiter. Und das ist ja das Nächste. Also ich finde dieses habitable Zone schwierig, weil die Erde ist auch zum Beispiel nur deswegen bewohnbar, weil der Mond die Achse stabilisiert, weil wir Plattentektonik haben, weil wir nicht getroffen werden ständig von großen Asteroiden. Also das spielt halt wahnsinnig viel mehr mit rein, als nur wie weit bist du von deinem Stern weg.
Haben wir einfach Glück gehabt.
Ja.
Dass es uns gibt.
Ja. Ist ja auch mal wieder die Diskussion, habitable Zone um diese ganz kleinen Sterne. Ja, also ich meine, wenn du so nah an deinem Stern dran sein musst, der dann auch noch ständig ausbricht, weiß ich nicht, wie cool das ist. Aber ja, Venus ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Planet innerhalb der habitablen Zone sehr weit weg davon sein kann, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man geht davon aus, dass die Venus eine Zeit hatte, wo sie vielleicht mal bewohnbar war, wo vielleicht sogar Wasser auf der Oberfläche auch existiert, also flüssiges Wasser mit Ozeanen, als die Sonne eben noch sehr jung war und noch nicht ganz so viel Wärme in Richtung Venus abgestrahlt hat. Und erst später, als der Treibhauseffekt dann wirklich losgelaufen ist und die Temperaturen gestiegen sind, müssten dann diese Ozeane natürlich verdampft sein. Und dann eben auch der Wasserdampf vom Sonnenwind, also von dieser Bombardierung von hochenergetischer Strahlung von der Sonne ins All fortgerissen wurde. Mhm. Aber es ist ein bisschen mysteriös, denn die Venus hat etwa 100.000 mal weniger Wasser als die Erde und das ist immer noch zu wenig für die Modelle. Also selbst wenn man das durchsimuliert, die Venus in ihren heutigen Bedingungen müsste sie mehr Wasser haben. Also sie ist wirklich wahnsinnig trocken und das kann man zum Beispiel auch erkennen, dass ihr Deuteriumanteil in der Atmosphäre 120 mal größer ist als auf der Erde. Deuterium ist ja schwerer Wasserstoff sozusagen mit einem Neutron mehr. Gottes Willen, das bin ich schon wieder. Es ist ein Neutron mehr, oder?
Ja.
Ja, ja, sehr gut. Ja, Proton kann es ja nicht sein, dann wäre es Helium. Wasserstoff mit einem Neutron im Kern. Und wenn man so viel Deuterium hat, dann bedeutet das, dass irgendwie der leichte, der normale Wasserstoff verloren gegangen sein muss. Und da gab es jetzt gerade ein neues Paper von einem Team, was von Michael Chaffin von der University of Colorado angeführt wurde. Die haben die Venusatmosphäre simuliert und Reaktionen gesucht, die den flüchtigen Wasserstoff sozusagen entstehen lassen, der dann abgetragen werden kann. Und da sind sie auf Formylkationen gestoßen, das ist HCO+, also Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff.
Ich bin der Einzige, der immer Sachen komisch ausspricht.
Ja, ich finde, bei Y bin ich mir immer ganz unsicher.
Also ich hätte Formylkation.
Formyl, glaube ich.
Aber ich bin da jetzt kein, ja.
Ich bin da auch nicht der Experte dafür, aber ich glaube, es ist Formyl. Und also diese Kombination, also diese Ione, also geladene Teilchen, also Moleküle aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, sind instabil und reagieren mit Elektronen zu Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Und diese Wasserstoffatome sind dann so leicht, dass sie entweichen können. Mhm. Das würde erklären, warum die Venus so wenig Wasser hat und wenig Wasserstoff hat. Interessanterweise sind diese Kationen nie nachgewiesen worden in der Venusatmosphäre, müssten aber laut diesen Simulationen eigentlich eins der häufigsten Teilchen oder Moleküle in der Venusatmosphäre sein. Und die Erklärung von dem Team ist jetzt, ja, man hat ja noch nie konkret danach gesucht. Und man bräuchte eben sehr hochauflösende Spektren, um das nachzuweisen, dass das tatsächlich der Grund für den Verlust von Wasser ist auf der Venus. Also da müsste man eben nochmal schauen, die Venusatmosphäre besser untersuchen. Die Venusatmosphäre war ja vor ein paar Jahren, glaube ich, inzwischen ganz groß in den Schlagzeilen unter anderem. Du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass man gedacht hat, 2020, man hat mit dem ALMA-Radio Teleskop eine Biosignatur gefunden in der Atmosphäre. Und zwar handelt es sich da um Monophosphan, das kennt man auch unter dem Namen Phosphin. Und das ist ja natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, das ist so ein Ding auch bei den Exoplanetologen-Leuten, ne? Dass man sagt, was heißt denn Biosignatur? Nur weil wir auf der Erde sagen, also wir glauben, dass das nur durch biologische Prozesse hergestellt werden kann, muss es ja nicht unbedingt so sein. Aber gut, das ist natürlich die beste.
Es ist mal ein Ansatz, würde ich sagen.
Es ist ein Ansatz. Genau. Also bei diesem Phosphin ist es eben auch so, dass wir keine nicht biologische Erklärung dafür kennen. Also wir sagen, das muss durch biologische Prozesse, also durch Leben hergestellt sein. Das war natürlich ein Riesending, also Biosignaturen in der Venusatmosphäre zu finden. Und da kommt man nämlich auf das Thema von vorhin, ja, dass man sagt, natürlich auf dem Boden gehen wir nicht davon aus, dass es Leben geben kann. Aber in so 48 bis 80 Kilometer Höhe herrschen dann mildere Temperaturen, gemäßigter Druck. Und da könnte man sich das eben vorstellen, dass da tatsächlich irgendwas sein könnte. Also ich weiß noch, dass das ein Riesenthema war. Also gerade bei uns Exoplaneten-Leute, da sind alle ausgerastet. Und natürlich gab es sofort Teams, die sich dran gesetzt haben, um das Ganze zu reproduzieren. Und das ist ja das Schöne irgendwie. Also ich finde das irgendwie cool in der Wissenschaft. Das hat ja auch gar nichts mit, ich möchte jetzt deine These widerlegen, unbedingt zu tun, sondern einfach nur, ist das haltbar sozusagen.
Ja, wir schauen jetzt auch mal nach.
Genau, weil einmal ist keinmal.
Zweimal ist Zufall, aber dreimal.
Genau. Und da kommen wir zum Thema, was ich vorhin angesprochen hatte. Und man geht heute davon aus, dass das ALMA-Teleskop damals falsch kalibriert war.
Was für eine Enttäuschung.
Und es ist furchtbar enttäuschend, ja. Aber da merkt man, wie wichtig das ist mit diesen Kalibrierungen. Und in der ersten Nachfolgestudie hat man festgestellt, dass die Konzentration von diesem Phosphin etwa 7-mal geringer sein müsste als ursprünglich angenommen, was das Ganze auch nicht mehr wirklich signifikant macht. Und dann gab es andere Studien, die haben das gar nicht mehr nachweisen können. Diesen Stoff. Und damit ist das ein bisschen gestorben.
Ja, ich kann mich an das erinnern. Ich fand das sehr schade irgendwie. Also ja. Ich habe das schon sehr cool gefunden und habe dann eben auch dieses Hin und Her, also mit ja, nein, doch nicht und na, vielleicht schon ein bisschen, ja. So ein klein wenig vielleicht und dann nein, gar nichts und so. Aber ich fand es auch interessant, die Diskussion, weil im Prinzip geht es da jetzt um einen Planeten, der relativ nah bei uns ist, wie du ja gesagt hast, ja. Und nicht mal da irgendwie war man sich dann sicher oder hat da irgendwie easy mal nachschauen können, ja, oder dass man da irgendwie. Und dann gleichzeitig untersuchen wir aber Atmosphären von Exoplaneten, die halt, ich brauche jetzt nichts erzählen, ja, die da halt echt mega weit weg sind, ja. Und das finde ich halt dann schon Wahnsinn, ja.
Es ist halt immer alles mit einem ordentlichen Salzkorn zu nehmen, weil das gerade diese Stoffe halt nachzuweisen, ist verflucht schwierig. Da hast du halt minimale Signale und musst dann feststellen können, ist das jetzt Hintergrundrauschen, eben die Kalibrierung vom Teleskop, also diese ganzen vorherigen Aufnahmen, die man macht oder Korrekturen. Ja, wenn man plötzlich das Rauschen von den Instrumenten aufnimmt, ist halt auch schlecht.
Ja,
und
eben, ja.
Deswegen sind diese Nachfolgestudien natürlich auch so wichtig, weil erst dann kann man wirklich von irgendwie mit halbwegs Sicherheit davon ausgehen. Und dann kann es immer noch sein, dass man irgendeinem Bias anheimfällt, wo halt alle das Gleiche messen, aber es ist, weiß ich nicht, die Staubwolke zwischen dem Planeten und uns oder sonst irgendwas.
Ja, also. Das hatte man ja bei diesen Gravitationswellen, bei denen vom Urknall, genau. Das ist ja dann doch nur, das finde ich dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn es dann halt auf sowas irgendwie zurückzuführen
ist. Ja, das ist einfach immer ein bisschen enttäuschend. Also es zeigt halt, dass das irgendwie alles schwierig ist und eben auch sowas wie ALMA, was ja ein Riesenradioteleskop ist.
Ja, das ist jetzt auch nicht eine kleine Funzel da irgendwie.
Nee, sich aber dann halt trotzdem schwer tut. Also eben, wie du sagst, selbst bei unserem Nachbarplaneten, also ich meine, näher geht's eigentlich kaum, ist das halt nicht so einfach. Das Positive daran ist, man hat dann Forschungen angestellt, ob es überhaupt möglich wäre, also Leben, so wie wir es kennen in der Venusatmosphäre. Und man ist drauf gekommen, also Aminosäuren könnten theoretisch dieser Schwefelsäure, die in den Wolken ist, also das ist ja das Nächste, dass man sagt, na gut, das kann ja sein, dass die Temperaturen da oben dann geringer sind, ein Druck nicht so hoch, aber du hast immer noch Wolken voll mit Säure. Das ist aber, also Aminosäuren dem Ganzen widerstehen könnten. Das sind die zusammen mit anderen Bausteinen des Lebens, also DNA-Basen, Nukleinsäuren und einigen Lipiden, theoretisch existieren könnten in den Minuswolken.
Ja, ich meine, wir kennen es ja auf der Erde auch, dass wir diese extremophilen Mikroorganismen, genau, die heißen die ja da wirklich unter argen Bedingungen, so bei Unterwasservulkanen oder so, ja, überleben. Gut, das heißt, deiner Meinung nach ist das Thema also noch nicht ganz durch.
Ja, Mai, also ich denke mir halt, ist es zumindest interessant. Also ich glaube, wir stehen immer noch vor der großen Frage, ist Leben wirklich so total selten, dass es nur bei uns passiert ist? Oder ist es so, wenn die Bedingungen halt dafür passen, kommt es dann auch auf jeden Fall. Weil das wäre ja irgendwie interessant zu wissen. Und wenn wir halt endlich mal irgendwo anders Leben finden würden, dann könnten wir endlich da weiterkommen bei dieser Frage und halt auch mal vergleichen. Schaut es immer gleich aus? Entwickelt sich das immer gleich schnell? All diese großen Fragen. Also ich glaube, es ist natürlich aber auch Wunschdenken. Also ich finde das halt toll, wenn man da irgendwie was finden würde.
Ja.
Und ich finde es ganz schön, dass man sagt, naja, theoretisch wäre es möglich und man guckt da halt weiter. Aber es ist natürlich auch enttäuschend. Also das Thema mit den Phosphinen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall tot, soweit
okay,
ich
das
weiß.
Ist durch. Also, okay, gut, aber
das, glaube ich, ist durch, ja.
Okay. Gut, also ich glaube, wir können mal ausschließen, dass wir irgendwelche Wolkenstädte aktuell finden werden.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Okay, aber diverse Aminosäuren oder sowas könnten eventuell doch da sein. Müsste man dann nochmal genauer hinschauen,
ja,
oder so.
Das ist das Ding. Und da kommt man auch zum nächsten Thema, ne? Die Venus-Erforschung ist ja nicht so einfach aufgrund dieser ganzen Zustände. Also wenn man nicht gerade mit dem Teleskop von der Erde schaut, dann muss man ja irgendwie hinfliegen und das ist gar nicht so einfach, obwohl es schon sehr lang versucht wird. Also gerade zu Beginn des Space Race, so in den 60ern, haben die Amerikaner und die Russen sich da sehr bemüht, weil es ja natürlich erstmal naheliegend ist, zu Venus zu reisen, anstatt irgendwie zum Mars oder so.
Dschungelparadies, gell?
Wegen dem Dschungelparadies und weil sie halt schön nah ist. Also weil es tatsächlich weniger Energie braucht, wenn es passend steht, von der Konstellation her, zu Venus zu reisen. Die erste erfolgreiche Venus-Sonde war die Mariner 2 von den Amerikanern 1962. Die Russen haben davor schon versucht hinzufliegen. Es hat nicht ganz so geklappt. Eine Sonde ist komplett dran vorbei. Mariner 5 und 10 sind dann später auch nochmal vorbeigeflogen. Also erst hatten die Amerikaner so ein bisschen die Nase vorne und dann haben die Russen aber die Sowjetunion damals, einen ganz großen Space Race Erfolg gefeiert. Also ich denke, wenn man so drüber nachdenkt, die Russen waren ja eigentlich lange Zeit weiter vorne. Die hatten Sputnik als erstes, der erste Satellit, dann den ersten Menschen im All mit Juri Gagarin. Und dann haben sie es eben 1966 geschafft, als erste überhaupt die Oberfläche eines anderen Planeten zu erreichen. Und zwar ist damals die Sonde Venera 3 hart auf der Venus aufgeschlagen. Also das nennt man immer, es ist kein Soft Landing, sondern die ist einfach mehr oder weniger runtergefallen.
Okay.
Aber gilt als Landung.
Ja.
Hat die Landung natürlich nicht überlebt, aber war halt das erste Objekt, was die Oberfläche eines anderen Planeten erreicht hat. Und das schon in den 60er Jahren. Das
ja,
ist schon,
ich würde sagen, 1966, ja, schon eine Leistung, ja.
Das ist eine Leistung, ja. Also gerade diese Venera oder Venera, ich nenne sie meist Venera, wir sind hier schon wieder bei Aussprache.
Venera. Du musst das Russisch aussprechen wahrscheinlich, oder?
Venera. Italienisch, oh Gott. Ich weiß nicht, jetzt kann ich es gar nicht mehr sagen, das Wort. Also diese Mission war sehr, sehr erfolgreich. Die haben dann mit Venera 4 sind sie in die Venusatmosphäre eingetaucht und haben dann tatsächlich Messdaten von einem anderen Planeten, also vor Ort sozusagen, nicht nur durch einen Vorbeiflug, sondern wirklich in der Atmosphäre liefern können. Das gab es bis dato auch nicht. Und dann hat man mit, ja, ich würde mal sagen, typisch sowjetischer Raumfahrtmanier einfach mit Gewalt versucht, da etwas landen zu lassen. Und das hat erstmal nicht so gut geklappt. Venera 5 und 6 sind in etwa 18 Kilometer Höhe über dem Boden zerquetscht worden durch den enormen Druck. Und dann erst mit Venera 7 1970 ist die erste weiche Landung gelungen auf der Venus.
Ich finde es jetzt auch gerade total bemerkenswert, weil du gesagt hast, ja, 1966 war mit Venera 3 die erste Landung und dann 1970, ja, also das sind ja nur 4 Jahre später, hatten die ja schon Venera 7.
Mhm. Also ja, die haben einfach hingeschickt ohne Ende.
Ja, ja, aber das ist halt auch, ich finde das halt krass, ja, also innerhalb von so kurzer Zeit, also da wirklich eine nach dem anderen, also die haben da schon, also ziemlich einen Fokus offensichtlich auch dorthin gelegt.
Total. Ich habe es immer gedacht, als ich das gelesen habe, das müssen wir natürlich nochmal verifizieren, aber dass die Amerikaner relativ schnell die Venus wieder so
ad acta gelegt haben.
Ja, ad acta gelegt haben, genau. Weil es halt auch schwierig war und sich dann eben mehr auf den Mond konzentriert haben und so weiter und auf den Mars. Und die Russen haben es halt einfach weiter versucht. Und ich finde das so schön. 1975 gab es dann Venera 9, die ist gelandet und hat sogar Bilder geliefert von der Oberfläche. Ja, also Wahnsinn. Es gibt Fotos von der Venus. Aber das ist sowjetische Raumfahrt, Trial and Error, die Landekapsel der Venera 9 hat 660 Kilo gewogen. Also es ist halt enorm. Mhm. Die haben da einfach einen Käfig außenrum gebaut, weil sie gesagt haben, ja mei, also das wird halt alles zerquetscht. Dann schicken wir da jetzt wie so ein Stahl, keine Ahnung, Bleidings hin, was auf gar keinen Fall, was zumindest ein bisschen durchhalten kann. Sie hat dann tatsächlich 53 Minuten lang von der Oberfläche gesendet und ist dann zerquetscht worden. Aber das ist schon ordentlich, also
das ist eine super Leistung, ja. Also
das ist eine krasse Leistung.
Fast eine Stunde durchhalten, ja.
Zerquetscht worden noch ein paar Jahre davor und dann eine Stunde fast durchhalten und Fotos schicken. Also diese Fotos von der Venus sind auch toll. Ich finde, dann wird ein Himmelskörper erst so richtig greifbar. Also für mich sind die Fotos von der Venus vom Mars, dann auch von Titan, die Oberfläche, dass man wirklich versteht, das ist wirklich ein Ort. Also das ist nicht nur so irgendwie so ein abstraktes Ding, sondern das ist schon cool. Also man sieht da wirklich diesen gelben Himmel dann. Die Russen haben natürlich weitergemacht, also 10, 13 und 14, die Venera-Missionen sind ebenfalls gelandet und haben ebenfalls Bilder geschickt. Dann eben 1982, das war dann Venera 14, auch in Farbe. Und das ist beeindruckend. Also das ist, man sieht wirklich eine, schon Höllenlandschaft. Also es ist halt gelb und der Boden ist irgendwie aufgerissen und karg und
krass.
Ja. Das ist beeindruckend auf jeden Fall. Dann war es aber irgendwann auch so ein bisschen die Luft raus. Also dann spätestens in den 80ern hat sich das Space Race ja auch so ein bisschen beruhigt. Die Amerikaner waren 78 nochmal da mit den Pioneer Venus 1 und 2 Sonden. Da fand ich ganz spannend, Pioneer Venus 2 war eine Multiprobe, die landen sollte, aber halt nicht weich. Also das waren vier, die dann so kleine Proben, die sozusagen abgelassen wurden. Und eine davon hat die Landung völlig erstaunlicherweise überlebt und hat 45 Minuten lang zur Erde zurückgefunkt. Und man sich mal denkt, wie kann denn das passieren, davor irgendwie versucht wird zu landen und ständig zerquetscht wird und so weiter und dann aus Versehen gelingt es trotzdem. Das ist schon auch beeindruckend. In moderner Zeit, man hat sich halt schon sehr auf den Mars konzentriert, glaube ich, irgendwann, weil es halt leichter ist, auch wenn er ein bisschen weiter weg ist. Es gab den Venus Express von der ESA, das war ein Orbiter, der von 2005 bis 2014 aktiv war. Heute ist von der JAXA ein Orbiter unterwegs, der Akatsuki, das ist Morgendämmerung übersetzt.
Die haben immer so tolle Namen, finde ich.
Ja, ist schön, gell? Finde ich auch. Also Venus Express finde ich so ein bisschen langweilig, die Morgendämmerung.
Ja.
Ist cooler. Ja, und das war, glaube ich, ein riesengroßer Erfolg für die Japaner, weil das die erste japanische Sonde war, die erfolgreich in den Orbit von einem anderen Planeten einschwenken konnte. Die hatten ein bisschen Probleme. Die wollten, glaube ich, schon 2010 einschwenken. Das hat nicht geklappt. Und dann hat es 5 Jahre gedauert, bis sie einen zweiten Versuch gemacht haben. Und dann hat es aber funktioniert.
Ja, siehst du, 5 Jahre für einen zweiten Versuch. Darf ich kurz an die Russen in den 60er, 70er Jahren erinnern, die da eine nach der anderen raufgeknallt haben?
Einfach mehr und mehr. Also ich glaube, das ist allgemein, ne? Dieses ganze, die 60er Jahre, da hat man ja auch Geld ausgegeben für
halt
Raumfahrt.
Nur träumen, ja.
Ja, da kann man wirklich, also was da halt möglich wäre, wenn man es wirklich versucht und wirklich will, ne? Ja, also soweit ich weiß, ist Akatsuki noch aktiv und es gibt natürlich ein paar Pläne. Also die ESA will zurück mit Envision, soll auch ein Orbiter werden. Spannend finde ich, die Russen wollen zurück zur Venus. Mhm. Sie nennen das Venera D oder D. Das soll auch wieder ein Lander sein, der mehrere Stunden Laufzeit auf der Oberfläche hat. Ich bin dann gespannt, wie viel der wiegt. Wieder so ein Monstrum ist.
Meine
Weinchen,
lass da runter. Und
so ein Bleikäfig, Hauptsache das Ding wird nicht zerquetscht.
Genau.
Da ist jetzt natürlich unklar, wann das starten soll. Also momentan heißt es frühestens 2029. Da würde ich mal davon ausgehen, dass das noch weiter nach hinten verschoben wird. Und die NASA und das Jet Propulsion Laboratory wollen auch zurück. Die haben ganz tolle Namen sich für ihre Missionen ausgedacht. Das sind schon wieder so Dinger, wo ich weiß, hundertprozentig, da war die Kurzform vorher da. Und dann mussten sie sich überlegen, für was das steht. Also es gibt Da Vinci, das steht für Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging.
Ah.
Und dann gibt's vom JPL Veritas auch eine geplante Mission. Venus Emissivity Radio Science, INSAR, Topography and Spectroscopy. Die soll eine Karte von der Venusoberfläche nochmal besser, also genauer machen, die Vulkane sich anschauen, die ganzen Berge und Täler auf der Venus. Aber wie gesagt, momentan sind die Russen die einzigen, soweit ich jetzt sehen konnte, die wirklich nochmal planen, auf der Venus zu landen. Ich weiß nicht genau, was sie hoffen, da zu finden. Also vielleicht geht es da wieder einfach nur um Bilder. Vielleicht wollen die auch irgendwie graben oder so, könnte man sich ja vorstellen. Machen wir auf dem Mars auch.
Okay.
Aber es ist natürlich schwierig. Also bei 90 Bar.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum das Interesse da jetzt nicht ganz so groß ist, wie vielleicht auch beim Mars oder so. Weil ich glaube, wahrscheinlich im Großen und Ganzen ist das Thema irgendwie durch. Also man weiß, dass die halt, dass es ein Höllenplanet ist in Wahrheit. Ja. Also interessant ist vielleicht noch diese Wolkendecken, diese Atmosphäre, ob da halt eben vielleicht was Interessantes ist. Und ansonsten glaube ich, vielleicht bin ich jetzt gemein, wenn ich sage, interessantere Objekte oder so. Ja,
ja,
aber
auf jeden
Fall. Ich glaube halt, gerade Mars ist sowieso bei uns ja schon fast mythisch.
Ja.
Das braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Dann auch die Jupitermonde, wo ja jetzt auch Missionen unterwegs sind von der ESA und der NASA. Ja. Ich glaube, dass die vielleicht einfach vielversprechender wirken. Ja,
also. Ja, ich glaube, bei der Venus ist halt alles zu lang her. Also selbst der Mars, der jetzt ja irgendwie mehr oder weniger tot scheint, ist, glaube ich, ja diese ehemalige Bewohnbarkeit nicht so lang her. Und die Venus ist halt schon lang so, wie sie ist und macht es dann wahrscheinlich uninteressanter.
Ja, beim Mars hast du dann auch immer wieder die Meldungen, dass ja da irgendwie doch Wassereis gefunden wurde.
Genau, also da hast du zumindest noch die Hoffnung, irgendwas zu finden, Neues zu sehen, und ich glaube auch, das Problem ist, wie du sagst, also die Venus ist halt so ein Höllenplanet, die Oberfläche ist dementsprechend halt auch nicht so interessant. Also was schon mal nochmal interessant ist, sind, glaube ich, der Vulkanismus auf der Venus, weil die Venus hat diese tatsächlich heißen Punkte auf der Oberfläche, also das kann man richtig messen, also da scheint schon noch was los zu sein, aber das macht natürlich auch alles andere platt, also wir wissen, da ist kein Wasser, da ist auch kein unterirdischer Ozean oder irgendwas, und damit ist sie ja wahrscheinlich einfach nicht so spannend, das stimmt schon.
Ja, und ich glaube, es macht es wahrscheinlich auch komplexer, also weil eben, du kannst du nicht mehr so beim Mars Rover quasi herumfahren die Drohne ja fliegen lassen, den kleinen Helikopter, der jetzt halt auch in Rente gegangen ist.
Ja, das ist jetzt, genau.
Aber ja, ich glaube, vielleicht lässt er sich unter Anführungszeichen leichter erkunden auch, ja. Also, weil eben, du hast ja gerade gesagt, man kann da jetzt nicht einfach so da drauf landen und dann mal sich umschauen und schauen, wie es dort ist oder sowas, sondern ist wahrscheinlich dann auch vom Aufwand her oder vielleicht komplexer
und
dann
lohnt es sich
nicht. Ja, eben.
Wenn du eine Riesenmission startest und dann ist das Ding irgendwie, also, keine Ahnung, 3 Stunden aktiv, das ist natürlich schon die Frage, lohnt sich das?
Ja, eben. Und was willst du herausfinden? Ja.
Was willst du dann herausfinden? Ja, was machst du in 3 Stunden, außer eben, und die großen Sachen sind gemacht worden, die ersten Bilder sind geschickt worden. Ja, die Atmosphäre kann man sich auch so anschauen. Ja, also vielleicht ist die Venus noch am interessantesten für Erdbeobachter. Und,
kommen wir wieder zurück zum Thema.
Genau.
Schön, dass sich hier der Kreis das schließt.
Hervorragender Segway, genau. Ja, weil die Venus ist natürlich ganz prominent am Himmel. Ich finde es ganz schön, sie heißt ja auch Morgen- oder Abendstern. Ist bisschen blöd, weil die Venus kein Stern ist, aber sie ist eben so immer nah an der Sonne, das heißt, sie ist kurz vorher, kurz nach ihr da und ist dann nach Sonne und Mond, und der Jupiter, glaube ich, kann sie überstrahlen zeitweise, aber sie ist ein wahnsinnig helles Objekt am Himmel. Also ich weiß noch, wo ich in der Volksschulmathe gearbeitet habe. Da konntest du echt die Uhr nachstellen, wenn die Venus am Abend da war, da gab es echt immer 3-4 Anrufe von Leuten, die erzählt haben, dass sie da irgendwie ein UFO gesehen haben.
Oh, wirklich?
Ja, wirklich, weil ich kann das schon verstehen teilweise, die ist echt brutal hell dann manchmal, also so cool. Unnatürlich hell fast. Liegt natürlich nur daran, dass sie so nah ist, und wenn man die Venus jetzt mit bloßem Auge, wird schwierig, aber durchs Teleskop beobachtet, dann kann man da auch tatsächlich Phasen erkennen. Also wie beim Mond, es gibt Halb-Venus und dann Neu-Venus, wenn sie zwischen uns und der Sonne steht, weil sie ja eben auch von der Sonne dementsprechend beleuchtet wird, und dann wir auch teilweise die dunkle Hälfte sehen können. Ein bisschen schlechte Nachrichten. Ich habe mich erst gefreut, weil Venus-Transits kann man beobachten von der Erde aus. Also das heißt, wenn sie an der Sonne vorbeizieht, ist eigentlich auch sehr schön. Da gibt es ganz tolle Fotos vom 6. Juni 2012, weil man wirklich sieht, wie klein sie ist. Also eine winzig kleine Venus, die da vor der Sonne vorbeizieht. Ja, schlechte Nachrichten in dem Sinne, weil der nächste Venus-Transit erwartet uns am 11. Dezember 2117.
Ja, nicht so gut aus. Brauche ich mir nicht im Kalender markieren.
Nee, glaube ich, lohnt sich jetzt noch nicht. Also ich finde es cool, diese Fotos von 2012 sich mal anzugucken. So, also klar, sie ist jetzt von der Sonne auch nochmal ein Stück weg, aber das setzt schon nochmal in Perspektive, wie klein oder wie groß die Sonne eigentlich ist. Also daran sieht man das einfach schon mal, wie man sie weiß, okay, die Venus ist ungefähr so groß wie die Erde und zieht da an der Sonne vorbei, wie so ein kleiner Mini-Punkt. Das ist ziemlich cool.
So viele Transits vor der Sonne können wir auch nicht beobachten.
Genau, so viel gibt's davon auch nicht. Und da ist die Venus natürlich immer noch schön. Und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, nach dieser ganzen Recherche jetzt nochmal irgendwie mich ein bisschen genauer mit dem Planeten beschäftigt. Sie ist eben einerseits, es ist diese Ambivalenz, einerseits bist du so, ja, eigentlich wissen wir alles über die, sie ist überhaupt nicht wie die Erde, aber es ist, irgendwo geht für mich da auch die Faszination davon aus, weil ich mir denke, das ist so ein ähnlicher Planet, der so komplett anderen Weg sozusagen hat, ja. Und das ist schon auch spannend, dass es so eine Variation geben kann. Das macht die Venus schon auch zu was Besonderem, finde ich.
Wie du auch gesagt hast, das sind ja auch ein paar Fragen, die ja offen geblieben sind, also die wir noch nicht wissen, warum das jetzt genau so ist oder was da passiert ist überhaupt, ja. Und natürlich, das macht es dann weiterhin spannend.
Also so viel zur Venus. Ich weiß nicht genau, ob ich sie jetzt eher schmackhaft gemacht habe oder sich die Leute jetzt denken, na gut, da müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr hin.
Ja, vielleicht gibt es jetzt ein paar unter unseren Hörerinnen, die ja den Venustransit beobachtet haben.
Ja,
vor
vielleicht.
Vor 12 Jahren. Die gehen jetzt gleich einmal alte Fotos suchen.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Habe ich verpasst.
Ich auch, ich habe es nicht mitbekommen damals.
Na, aber sehr schön, sehr spannendes Thema. Also ich finde es ja nach wie vor immer wieder interessant und auch erstaunlich, dass ja eben in unserer Nachbarschaft ja auch noch so viel zu erforschen gibt eigentlich, ja, so viele spannende Sachen gibt. Also man muss da gar nicht oft so extra galaktisch oder da, ja, oft ist man dann so Superlativen unterwegs, ja, gerade in der Astronomie und ja, und oft sind dann so naheliegende Sachen unter Anführungszeichen ja durchaus auch spannend, da mal einen genaueren Blick hinzuwerfen. War auf jeden Fall sehr spannend mit dir, danke.
Ja, gerne.
Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, müssen wir noch Danke sagen. Und zwar wisst ihr ja, dass ihr uns unterstützen könnt. Also wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns ein kleines Dankeschön zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das einerseits natürlich mit Geld machen. Also wir sind da ganz offen. Ja, wir sind da nicht befangen. Und zwar könnt ihr das über PayPal machen. Das haben Markus und Nathan getan. Vielen, vielen Dank an euch. Oder ihr schließt ein Abo ab. Das könnt ihr über Steady und Patreon machen. Da gibt es eben schon so Mini-Abos ab 3 oder 4 Euro und da könnt ihr uns monatlich unterstützen. Aber ihr könnt es natürlich auch gerne einfach eine tolle Bewertung dalassen oder Feedback natürlich schreiben. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, sagt euren Freunden, Bekannten, allen einfach, wie toll der Podcast ist. Das hilft uns natürlich auch immer sehr. Und natürlich freuen wir uns auch über Post von euch. Also ich finde es immer ganz toll, Feedback von euch zu bekommen. Und zwar könnt ihr uns entweder direkt schreiben an contact@cosmicglatte.at oder schaut einfach bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Also ihr könnt uns auch über Instagram erreichen oder natürlich über X, formerly known as Twitter.
Twitter.
Genau. Ja, und dann bleibt uns sozusagen bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Da, glaube ich, gibt es dann was ganz was Tolles. Ja, stimmt. Die nächste Folge wird dann unsere Jubiläumsfolge sein.
So weit sind wir schon.
Ja, so weit sind wir schon. Also das werde ich schon mal hier anteasern.
Sehr gut. Genau.
Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, ja.
Genau. Wir fangen jetzt an mit Teasern. Sehr gut.
Ja, genau. Wir machen das jetzt. Genau. Das nächste Mal gibt es was ganz was Tolles. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich war gestern übrigens bei einem Vortrag wieder mal bei uns in Baden. Das ist so lustig. Aha. Das ist ein Religionslehrer, der Astronomie-Vorträge hält, also irgendwie so Urania Baden oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was da dahinter steht. Aha. Und das ist so lustig, ich meine, er macht das wirklich voll gut, also wirklich dafür, dass er halt, also jetzt kein Astronom ist und so, der ist echt immer top vorbereitet und also sind auch seine Vorträge sind wirklich gut durchdacht und alles, ja, und ich finde es wirklich interessant, ich meine, es ist für mich zwar wenig Neues dabei, ja, also bis gar nichts, aber ich finde es halt so interessant einfach, wie er es macht und so, gell, und denke mal, das ist so, und nachdem es irgendwie so 5 Minuten von mir zu Fuß entfernt ist, und gestern war Lanja Kea das Thema und so, also diese großen Strukturen und es ist, das Publikum ist halt so arg, ja. Also du hast halt echt nur pensionierte Männer. und also so wirklich irgendwie, ich glaube, 80 plus, ja. Also
ja, das ist echt wild, ja.
Und aber du hast dann halt auch immer so Leute dabei und ich frage mich halt echt irgendwie, also ich bin dann, ich habe dann so ein bisschen noch mitgesprochen, weil es dann halt darum auch ging irgendwie, weil es kam dann auch so kosmische Hintergrundstrahlung und Urknall und dann hat der das halt irgendwie gemeint, ja, er hat das halt angezweifelt oder so irgendwie und dass halt die Wissenschaften da immer so ihre Theorien so als Paradigmen präsentieren, bis es dann halt quasi widerlegt ist und dann plötzlich, ja, okay, ist es doch anders, aber davor ist es quasi, ja. Und ich habe mich dann echt überlegt, ich habe mich innerlich eigentlich halt voll aufgeregt. Irgendwie die ganze Zeit. Und das, ich weiß nicht, mir fällt das halt echt auf, dass das so ist bei diesen älteren Männern, ja, dass sie halt echt immer glauben, oder ich weiß nicht, ob ich das ist auch eine pure Provokation, so Sachen zu widerlegen.
Ja, das und dieses, also ich habe das Gefühl, es sind oft irgendwie dann diese älteren pensionierten Ingenieure, die dann sagen, ja, aber ich habe eigentlich jetzt 3 Vorlesungen gehört über Kosmologie und ich glaube nicht an den Urknall.
Ja.
Und das ist halt so, also oder auch so also Leute mit dem, hier dunkle Materie, da hatten wir echt an der Uni bei uns da an der vor der LMU, da standen regelmäßig irgendwie auch so ältere Männer mit so Flyern, die dann irgendwie die erzählen wollten, dass sie jetzt den Gegenbeweis gegen dunkle Materie gefunden haben oder halt da ihre modifizierte Gravitation.
Ja.
Das ist immer so, also das Selbstbewusstsein hätte ich gern mal.
Ja, ich finde das nämlich auch so, ich bin da so zwiespältig, ja, weil ich ja einerseits denke ich mir, es ist ja eh gut, wenn du ein kritischer Geist bist, ja, oder Sachen irgendwie hinterfragst, also es ist ja alles total okay. Aber die haben das halt immer so, und da frage ich mich halt echt, ob das vielleicht so diese 68er-Generation ist, weil sie so gegen Mainstream und gegen das Establishment irgendwie so alt sind. Ich weiß es nicht, ja. Aber was mir halt auffällt, aber eben, es geht halt wirklich so dieses halt widerlegen wollen eigentlich. Also es ist jetzt gar nicht irgendwie so. Und denke ich mir immer, okay, wissen sie jetzt nur zu wenig irgendwie, ja? Also dass das halt,
ich glaube, es ist
so
halt auch immer
so ein Halbwissen ist, ja.
Ja.
Und dann denke ich mir halt auch wieder, okay, auch überhaupt keine Ahnung dann irgendwie auch von wissenschaftlichen Methoden.
Ja, überhaupt nicht.
Und weil er dann auch irgendwie gemeint hat, dass eben mit dem George Lemaitre ist natürlich vorgekommen und war ja der quasi mit dem Urknall und so. Ja. Und ja, und der war ja da auch durchdrängt da quasi von seinen Schöpfungstheorien, weil er ja Priester ist und so. Ja. Mhm. Und da habe ich mich dann halt auch eingeschalten. Naja, es ist ja nicht so, dass sich der Lemaitre da jetzt hingestellt hat und das einfach so behauptet hat, sondern das ist ja alles entstanden. Das ist ja gleichzeitig auch von mehreren irgendwie der Gedanke gekommen. Ja. Und das ist ja dann mehrfach ja dann unabhängig davon ja eigentlich auch dann experimentell schon fast bestätigt worden oder man hat es dann auch gefunden und so.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir auch irgendwie so, ich weiß, und weiß nicht, also ich...
Ich finde es irgendwie, also ist ein bisschen ein Vorwurf da gegen diese Generation, aber ich habe manchmal das Gefühl, diese älteren Männer, die gerne alles wissen würden, dann fangen sie an festzustellen, dass das in der Physik gar nicht so einfach ist und dass man mit so ein bisschen Abendstudium nicht auf den Stand der modernen Physik kommt. Und dann kommst du halt irgendwann auf die Idee, ja, das ist ja eh alles Quatsch und ich weiß es ja besser, weil damit kommst du dann drum rum, anstatt zu sagen, ah ja, vielleicht ist das mir doch zu hoch oder es ist zu viel oder ich verstehe es nicht mehr.
Ja, und ich verstehe es nicht, weil du dann halt wirklich so blöde Diskussionen eigentlich hast. Ja. Also es ist ja jetzt nicht irgendwas, dass du da ein produktives Gespräch führst, sondern du führst dann echt dämliche Diskussionen, die zu nichts führen, ja. Und
der jemand auch einfach nicht versteht, also so Grundlagen halt nicht verstehen, wo ich mir immer denke, so ja, mei, also auch das, der Unterschied zwischen, alleine hält der Unterschied zwischen, was bedeutet eine Theorie in der Physik und ich meine die Expansion des Universums, die Urknalltheorie und so, und ich sage, das ist ja nicht irgendwie ein, ja, das könnte vielleicht so sein, sondern so, das ist alles extremst, das ist hervorragend belegt, so. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, das ist auf jeden Fall genauso gewesen, wie wir uns das gerade vorstellen, aber so, das ist ja nicht irgendein Hirngespinst, was man plötzlich irgendwo hingestellt hat.
Ja, genau, das habe ich halt dann auch gesagt, ja. Also, das ist halt aus mehreren Quellen gekommen ist, irgendwie, Und also ganz, ganz schwierig, Und da bin ich mir dann, und das hat mich dann echt dann am Abend noch voll beschäftigt.
Ja, das kann ich verstehen.
Weil ich da dann halt echt irgendwie so, so im Zwiespalt halt bin irgendwie. Und ich glaube, du kannst da aber gar nicht gewinnen. Also das ist so.
Ja, und vor allem, also ich glaube, also ich hatte zumindest immer die Erfahrung gemacht, vor allem wenn da irgendwie dann die Gegenmeinung von einer jüngeren Person kommt, die dann auch noch eine Frau ist, dann ist das eigentlich vergessen.
Schon voll dran,
Ja. Das ist, also ich habe immer das, also ganz oft finde ich, steht dahinter so dieses, ja, aber ich möchte eigentlich anderen Leuten die Welt erklären und wenn ich es nicht verstehe, dann muss es falsch sein im Prinzip.
Ja,
und,
ja, ich weiß nicht. Also ich finde es halt wirklich auch vermessen, irgendwie halt zu glauben. Ja. Ich meine, das ist jetzt so 100 Jahre eigentlich. Ja. Also ziemlich, ja, genau 100 Jahre irgendwie. Und ich finde es halt einfach so vermessen, dann irgendwie sagen, also einfach noch nur zu glauben irgendwie so, okay, weil ich jetzt drüber nachdenke, kann ich das alles widerlegen, ja. Also ja. Ey, wo du gesagt hast, das Selbstbewusstsein hätte ich halt auch gern.
Ja, irgendwie, ja, voll. Ja.
Also, weil ich weiß auch, ich meine, der Florian kriegt ja auch öfters mal so Briefe, wo ja immer auch so pensionierte Ingenieure ja glauben, sie können ja die Einstein widerlegen und die Relativitätstheorie und so, ja. Und das ja, ganz.
Das finde ich auch. Also diese, also genau, die Leute, die hier Relativitätstheorie widerlegen wollen, wo ich mir immer denke, auch so, genau dieses, so seit 100 Jahren macht man also Experimente und wir haben immer wieder genau die Bestätigung dafür und jetzt stellst du dich hin und glaubst, dass du innerhalb von einem halben Jahr
ja, eben, da gibt es halt echt Menschen, mehrere, die halt sich ihr Leben lang damit beschäftigen, ja.
Ja.
Ich habe gestern auch gesagt, ich glaube, so ähnlich ist es Mikrobiologen und diversen anderen Leuten gegangen während der Pandemie.
Ja.
Also die
ja.
jetzt auch so Impfstoffe entwickeln und so, ja, die da ja, halt echt ja, Jahrzehnte ja. da in der Forschung sind, ja. Und dann hast du eine Pandemie und dann kommen Leute da, ja, die irgendwie meinen, sie haben 3 YouTube-Videos gesehen und wissen es besser als du und du redest den vollen Scheiß, ja. Also ja. ganz schwierig.
Und während Corona war das so ein Work in Process. Und ja. dann hat man plötzlich mitbekommen, dass halt teilweise sich Meinungen ändern können in der Forschung oder dass man Ergebnisse so und so oder irgendwelche oder dass halt sich dann Studien auch widersprechen können am Anfang und so weiter. Und dass das auch so ein riesen Misstrauen nochmal ausgelöst hat, weil das die Öffentlichkeit nicht gewohnt ist, glaube ich.
Ja, also ich glaube halt echt, dass es da halt so an wissenschaftlicher Grundbildung fehlt. Also einfach was die wissenschaftliche Methodik betrifft. Ja, ja. Was Wissenschaft bedeutet halt auch, ja, dass es halt ein Lernprozess sein darf, ja, und dass es deswegen nicht falscher wird oder so, ja. Nee. Und ja.
Aber ja, und dass du aufgrund neuer Tatsachen oder neuer, wie sagt man denn da, neuer Erkenntnisse ein Fazit ändern kannst. Das hatte ich immer das Gefühl, dass das immer so war, so ja,
das ist ganz schlimm.
Masken bringen nichts und jetzt schon so, das ist doch totaler Bullshit, ihr wisst doch gar nicht, was ihr macht.
Genau, ja.
Ich denke so, war das halt ein Prozess, also das gehört halt dazu, dass man dann sagt,
naja, aber
nee,
das gleiche komplette Glaubwürdigkeit im Arsch.
Ja, nee, das ist total. Also wenn es nicht von Anfang an alles genau richtig ist, dann
ganz komisch.
Naja. Das ist echt seltsam. Ne?
Ach ja, na gut.
Aber dann ist das bei euch genauso wie bei uns.
Ach ja,
mit den Männern.
Nein, also echt, ich habe dann ewig, also ein Freund von mir, der da öfters eben hingeht, der hat mir das gesagt, dass ich gar nicht gewusst, dass eben das ist. Und ja, wie gesagt, ja, es ist, ich finde es echt voll nett, diese Abende. Und ich finde auch die Vorträge wirklich nett. Und ich finde es wirklich, wer macht immer so am Anfang so Space News und was man gerade beobachten kann. Und dann hat er immer so ein Hauptthema, ja. Also wirklich total nett, ja. Aber dann hast du halt echt immer so diese in der Fragerunde, ja, es dann driftet es dann echt immer voll ab und dann sind immer so komische Diskussionen, ja.
Ja. Weil du auch denkst, das bringt da jetzt, also das ist ja jetzt auch keine irgendwie zielführende Diskussion, sondern es ist irgendwie nur ein ganz komisches Abhör.
Ach Gott, ja.
Gibt's immer.
Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, ich kann sowas nicht machen. Ich werde zu ungehalten oder ich habe keine Ahnung.
Ja.
Du, ich hole mir noch schnell ein Glas Wasser und
jo, mach das.
Dann können wir dann gleich loslegen.
Dann los. Okay? Jo, machen wir.
Ich bin gleich wieder da.